Servus und herzlich willkommen bei der Ratschkattel, dem ersten bayerischen Elternpodcast für alle Rabeneltern und solche, die es nur werden wollen. Unglaublich tolle Gäste berichten ungeschönt und ehrlich aus dem wahren Leben rund um Kinder, Familie und Partnerschaft. Ihr könnt den Podcast auf alle gängigen Streamingdienste anhören und wenn es euch gefällt, dann lasst mir doch eine gute Bewertung da und abonniert mich, dass ihr ja keine Folge mehr verpasst. Über Nachrichten freue ich mich ganz besonders, so wie über die Nachricht von der Luisa and her Insta, die mir geschrieben hat: Liebe Ratschkatti, bin großer Fan deiner Podcasts. Daumen hoch. Danke, Luisa. Ja, dann machen wir gleich weiter. So, heute ist Dienstag, der 11. Februar. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben den Jahrhundertsturm hinter uns. Der Valentinstag steht vor der Tür. Der Valentinstag, ja. Der Tag der Liebe, Tag der kleinen Aufmerksamkeiten. Mein Mo sagt immer, so einen Schmarrn gibt's bei uns nicht. Deswegen halte ich mich an den regulären Bauernkalender. Und da habe ich herausgefunden, dass eine alte Bauernweisheit besagt, am Tage vom St. Valentin gehen Eis und Schnee dahin. Und da wir ja bis jetzt eigentlich noch nicht wirklich Eis und Schnee gehabt haben, hoffe ich, dass es auch nicht mehr kommt, weil ich bin definitiv bereit für den Frühling. Und ja, im letzten Podcast habe ich herausgefunden, was ein Stirnglander ist. Und ich habe mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie das ist, wenn man zwischen zwei Welten, zwischen zwei Kulturen aufwächst. Und jeder Kulturkreis hat ja also ein bisschen ein anderes typisches Mutterbild. Und um meine Fragen heute zu beantworten, habe ich mir eine selbsternannte Bürkin eingeladen. Mein heutiger Gast, halb bayerisch, halb türkisch, die liebe Hürrem! Hosch Geldenis!
Hosch Buldu!
Hürrem, vorweg, Valentinstag, gibt's da was bei euch?
Ich denke mal nicht.
Du denkst nicht, ja, dann bin ich beruhigt, bin ich nicht die Einzige.
Ja, ich bin sehr unromantisch veranlagt, aber ich fordere gerne Romantik ein.
Ah, das ist schön. Ja, kriegst du sie dann auch?
Doch, vor ein paar Jahren definitiv. Jetzt stetig sinkend.
Ja, am Anfang ist sie immer nur, gell?
Absolut.
Ja, ich kenne das, ja. Deine Eltern kommen beide aus der Türkei.
Richtig.
Du bist geboren und aufgewachsen in München und in Erding.
Ja.
Du bist ein Sandwich-Kind, du hast zwei Brüder, du hast einen großen Bruder, der ist 9 Jahre älter als du und einen kleinen Bruder, der ist 4 Jahre jünger. Du bist 1981 geboren, was man dir nicht ansieht. Oh, und ich weiß auch wieso. Du hast seit 17 Jahren ein Kosmetikstudio und kennst alle Tipps und Tricks, wie man sich jung hält.
Ja, ich bin zwar oft der Schuster mit den kaputten Sohlen und habe die schlechtest gemachten Nägel, eigentlich gar keine. Aber ich weiß, wie es gehen würde.
Es ist ja schon mal gut. Ja. Bevor du in die Kosmetikbranche gewechselt bist, hast du internationale BWL und Wirtschaftspsychologie studiert?
Nö.
Nein.
Das habe ich danach gemacht.
Das hast du danach?
Währenddessen. Ja. Ich habe mir gedacht, während ich mit meinem Handwerk so zu tun hatte, dass es mir doch etwas zu stupide sein könnte. Und dann habe ich beschlossen, ach, studieren, probieren wir einfach mal aus.
Ach so, ich habe mir gedacht, du hast das vorher gemacht und hast dann rausgefunden, dass es als schöne Frau doch leichter ist als gescheite Frau.
Ja, ich dachte nur, nee, das dumme Tussi-Nagel-Tussi-Image möchte ich gern ablegen und hauen wir mal das Schlimmste
mach ich
raus.
Was Kluges.
Mach ich BWL und schlag mir meinen Kragen nach oben.
Bringt dir das was?
Tatsächlich, ja klar.
Schon, gell?
Ja, betriebswirtschaftlich genial. Und auch für mich selber, einfach für die geistige Förderung, war das super. Also beide Studiengänge haben mir unglaublich viel geschäftlich gebracht, sowie auch privat.
Das ist ja cool. Ja. Sie kann alles. Sie kann alles. du bist seit 5 Jahren mit einem Urbayern verheiratet.
Ja.
Der jetzt sogar Türkisch lernt.
Ja.
Ja, wie macht er sich?
Eher schlecht als recht.
Eher schlecht. Ich habe auch mal Türkisch gelernt.
Wirklich?
Ja, mal ein Jahr.
Weil du jetzt hier wohnst, oder?
Ja, weil ich hier wohne. Nein, ich habe in einer türkischen Bäckerei gearbeitet und ich habe nur mit Türken zusammengearbeitet. Mhm. Und mir hat es immer so gelangweilt, wenn ich irgendwo hingekommen bin und die haben dann immer geredet. Mhm. Und ich habe nichts verstanden. Ich habe zwar noch mal im Türkischkurs auch nichts verstanden, aber ich habe dann immer so ein...
Zumindest so tun können.
Als einen Satz rausgehauen und dann waren sie mir sehr verunsichert.
Oh, okay.
Aber heute reicht es fürs Döner kaufen, reicht's.
Ja, das klangt.
Ja.
Scharf, ohne scharf.
Ja, genau.
Du bist Burma-Mama, du hast 2 Jungs, der eine ist fast 4 und der andere ist 1.
Ja.
Du lebst in der Nähe von Erding und sagst über dich selbst, ich bin ein Heimchen und genieße es, zu Hause zu sein. Abgeschieden auf dem Land fühle ich mich besonders wohl. 100 intelligente Freunde sind mir lieber als ein dummer Feind. Ich kann viel ab, aber Engstirnigkeit und bösen Tratsch fürchte ich.
Ja. Das ja. ist sehr schön zusammengefasst.
Ja, du bist auch noch Insta-Mom. Du versorgst deine Follower regelmäßig mit lustigen Videos.
Ah, so nennt man das.
Ja, ja, Follower. Und wen das interessiert, einfach mal auf Instagram gehen und Hürrem Unterstrich eingeben für alle H-U-E-R-R-E-M Unterstrich. Mal vorbeischauen, ist wirklich lustig.
Danke.
Und Hürrem, du hast mir mal erzählt, dass das mit dem Namen hat es was auf sich.
Ja, tatsächlich. Der Name ist von einer oder von der mächtigsten Sultanin im Osmanischen Reich und bedeutet ein Mensch, der Freude bringt, die Lächelnde. Und dem Namen muss sie natürlich gerecht werden.
Ah, das ist ja toll.
Herrscherin und ein bisschen lustiger.
Ja, der perfekte Mix, gell?
Ja.
Bevor wir jetzt richtig zu quatschen anfangen, haben wir ja immer unseren Mommy-Fail.
Okay.
Und ich habe dir das ja vorab schon gesagt. Und du hast gesagt, du hast auf jeden Fall einen Mommy-Fail
ja.
für mich. Dann hau mal raus.
Also der Mommy-Fail, ich muss mich vorab entschuldigen, ich lache immer gerne über mich selber.
Das hat mir mein Mo gestern gesagt, du darfst fein nicht über deine eigenen Witze lachen. Das ist sehr unsympathisch. Ich sage, ja, aber okay. Wenn es lustig ist.
Also ich fand es auf jeden Fall nachträglich recht witzig. Also mein Kleiner war auf der Welt, das war irgendwie, er war 4 Wochen alt und irgendwie habe ich Hauskoller bekommen und bin mit der ganzen Familie, sind wir zu Ikea gefahren.
Oh, geil.
So, genau. Und wie alle wissen, ich denke, Männer sollten jetzt direkt weghören, hat man ja da so seinen Wochenfluss.
Ja, schön.
Ja, ganz schön.
Schön, ja.
Und dann hieß es natürlich zum Großen, hey, Pippi machen, davor wir die große Runde bei Ikea. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich gehe jetzt auch nochmal schnell irgendwie Binde wechseln und so weiter. Und dann sind wir zu Ikea auf die Toilette. Ja, sind rein, dann hat mein Großer seine Pipi gemacht und dann habe ich gesagt, du, jetzt wartest, Mama macht auch noch und dann ziehe ich halt so meine Hose runter und dann schreit er.
Oh Gott.
Also, doch über die ganze Toilette hinweg. Mama, du hast ja Kacke in der Hose.
Oh, schön. Das ist Blut.
Dann habe ich mir gedacht, okay, du sitzt das jetzt aus, bleibst 5 Minuten auf dieser Toilette, bis alle raus sind.
Jetzt bestimmt welche gegeben, die gewartet haben. Die gewartet haben, zu schauen, wer es war.
Absolut. Ich habe dann immer so die Türen knallen gehört und dachte mir, 3 habe ich vorher gesehen, okay, das passt. Dann sind wir irgendwann raus, habe die Hände gewaschen und habe so getan, als wäre ich einfach nicht die Frau mit der Kacke in der Hose.
Ja, das ist auch schön. Ja, ja schön. Ja, Sie geben so viel zurück.
Das war ein schöner Moment.
Ich habe auch einen gehabt, ich habe lange überlegt und mir ist gestern dann passiert. Unser Großer ist ja 9 und der war jetzt lang zu Hause. Der war letzte Woche krank und jetzt gestern noch dieser schulfreie Tag. Und der ist jetzt in einem Alter, wo es nicht mehr so ist, dass wenn die Mama irgendwo ratscht, dass er spult oder dass ihn das nicht interessiert. Der hat jetzt schon Interesse für diese Erwachsenengespräche. Mhm. Und egal wann und wo, der quatscht immer nein. Er weiß auch zu allem etwas. Das ist faszinierend, wie man mit 9 Jahren so eine Lebenserfahrung haben kann. Und gestern Abend, kurz vorm Abendessen, habe ich den Müll rausgebracht, dann habe ich meine Nachbarin getroffen und habe mir gedacht, was jetzt ratscht einmal schnell 10 Minuten mit ihr einfach, dass ich nach einer Woche volle Dröhnung Kinder mal wieder ein erwachsenes Gespräch habe. Und irgendwie ist es natürlich über unsere Männer gegangen, ist ja klar. Und dann kommt er daher, stellt sie dazu, ja, da gehören aber schon immer 2 dazu, das ist euch schon klar. Und das war der Moment, wo wir einfach Nerven auslassen haben. Ich hab den so zusammengeschissen. Du gehst jetzt rauf, ich möchte jetzt mal 10 Minuten reden, dass du immer mitreden musst. Mir hat's wirklich leid, du im Nachhinein. Meine Freundin hat mir auch geschaut, so, boah, was ist denn mit dir los? Aber mir hat's so genervt, weil man, ich sitze mir auch nicht zu ihm rein, wenn seine Spitzeln da sind und erzähle ihnen was über Menstruationsbeschwerden. Das ist, sind ja seine Freunde.
Vielleicht solltest du das angehen.
Das ist eine gute
Idee. Oh, vielleicht denken wir darüber nach. Als Jungsmama ist das vielleicht eine Inspiration.
Jungs,
für mich.
Wochenfluss, habt ihr das schon mal gehört?
Geil. Da kriegst du nicht die normalen Slip-Einlagen. Nee, nee, da gibt's die großen.
Windeln.
Genau.
Windeln.
Ja.
Im Übrigen, Lifehack, meine Windeln halten nicht. Bei dem Glonner, die sind in der Früh immer patschnass und da habe ich jetzt wirklich diese Wochenbett-Dinger gekauft und die klatsche ich am zur Windeln rein und sie laufen nicht mehr aus. Ja, Tatsache.
Hätte ich wissen müssen beim Großen, der war auch immer irgendwie...
Immer nass.
Selbst Windel
immer.
Nummer 6 war irgendwie zu wenig.
Ich habe teilweise 2 Windeln übereinander gezogen in der Nacht.
Wirklich. Das ist schon her. Ja, wir haben sie sogar gewechselt, aber das haben wir immer irgendwie ist das da raus.
Ich bin so froh, wenn der schläft, dann mag ich gar nicht rauf. Aber gut. So, dann haben wir das. Dann kommen wir jetzt zu unserem Leben in zwei Welten. Genau, ich habe Onkel Wikipedia mal wieder gefragt. Okay. Und der hat mir gesagt, in Deutschland lebten im Jahr 2018 etwa 3 Millionen Personen, die ihre familiären oder religiösen Wurzeln in der Türkei haben. Von dieser Gruppe besitzen ungefähr die Hälfte die deutsche Staatsbürgerschaft. Wie ist das, was hast du? Was,
Deutsch.
Du hast einen deutschen Pass.
Ja, schon seitdem es erlaubt war, haben meine Eltern direkt beantragt.
Hast du irgendwann zwei? Zwei darf man ja gar nicht mehr haben,
ich habe keinen. Ich glaube, es ist mittlerweile sogar erlaubt seit ein paar Jahren. Irgendwie habe ich mal am Rande mitbekommen und dann wieder nicht. Aber ich selber habe nur die deutsche Staatsangehörigkeit.
Okay. Genau. Okay. Siehst du dich als Deutsch-Türkin?
Ich finde den Begriff immer ein bisschen...
Voll ätzig, ätzig, also ätzend behaftet.
Ja, vor allem, was soll das? Also, ich bin Türkin und ich habe einen deutschen Pass. Okay. Aber ich bin weder türkisch-deutsch noch deutsch-türkisch, also... Ich bin die Hürrem.
Das ist doch schön. Ich bin die Hürrem. Woher kommen denn deine Eltern genau?
Also mein Vater ist aus Istanbul und meine Mutter ist aus Adana. Das ist eine sehr große Millionenstadt im Süden. Quasi schon Richtung Syrien.
Ja, Adana-Döner. Da gibt es
Kebab.
Kebab.
Genau, Adana-Kebab. Also wirklich sehr lecker.
Wieso sind die damals nach Deutschland gekommen? War das die typische Gastarbeiter-Story? Oder?
Also beide sind unabhängig voneinander nach Deutschland gekommen, haben sich beim Studieren in München kennengelernt.
Ah, oh.
Ja, und dann verlobt, verheiratet. Und irgendwann waren wir alle Arter.
Ach schön. Genau. Du kennst ja beide Welten. Du bist in Bayern aufgewachsen, du hast türkische Eltern.
Ja.
Ich habe auf Instagram eine Umfrage gestartet, was die Bayern und die Türken verbindet. Und das sage ich dir jetzt mal und du sagst mir, ob das stimmt oder nicht, okay. Beziehungsweise kannst du es ja noch ergänzen.
Ja.
Die Bayern und die Türken verbindet Selbstbewusstsein, deftiges Essen,
der Döner. Mhm. Nein, nicht ganz richtig. Also den Döner, den wir so in Deutschland kennen, gibt es in der Türkei nicht. Es gibt nahezu ein bisschen dieses Dürüm, aber Dönerfleisch wird in der Türkei anders gegessen. Also es wird nicht
ist ja immer Lamm oder so.
Auch, aber unabhängig von der Fleischsorte wird das nicht in dem Fladenbrot gegessen, sondern das wird zum Beispiel, unten wird Fladenbrot aufgeschnitten, dann kommt das Fleisch drüber, dann kommt ein bisschen Joghurtsoße, Pfeffersoße und dann ist das quasi Iskender, nennt sich das.
Iskender kenne ich aber auch.
Genau, so, aber dieses... Der deutsche Döner, den gibt es in der Türkei nicht.
Nein, find's nirgendwo. Ja, haben wir schon wieder ein Vorurteil beiseite geschafft. Emotionales und impulsives Fluchen.
Ja, das ist wohl.
Und das Beste war der Schnauzer.
Ja.
Die Deutschen haben Schnauzer, die Türken haben Schnauzer. Die Liebe fürs Familienleben, Heimatliebe, gutes Essen und sehr religiöse Menschen? Fragezeichen. Die Frage muss sich ja stellen.
Ja, freilich. Also... Ich würde das kann man eigentlich ganz gut mit Bayern vergleichen. Klar gibt es jetzt zum Beispiel gerade auf dem Land, dass die Religion, sagen wir mal, Katholiken sehr ausgeprägt sind. Und ähnlich ist es auch in der Türkei. Natürlich ist die Religion ein Thema, allerdings in den Großstädten weniger wie auf dem Land wiederum. Religion verbindet, ist eine Gemeinschaft, ist in Ordnung. Am Ende kommt es einfach darauf an, welchen Stellenwert es hat.
Wie war das bei dir? Bist du religiös aufgewachsen?
Ich bin nicht religiös aufgewachsen, aber gläubig. Also für mich ist das ein großer Unterschied. Meine Eltern haben uns alle Religionen beigebracht. Also ich habe alle Bücher lesen müssen, dürfen, wie auch immer. Uns wurden alle Unterschiede beigebracht und Gemeinsamkeiten, sodass ich die Chance hatte, echt weltoffen und tolerant aufwachsen zu dürfen und für mich Religion nie ein Thema war. Also Glaube war immer etwas sehr Schönes und ist etwas Schönes. Und ich empfinde, es ist sehr privat. Deshalb verstehe ich oft nicht, warum Religion immer zum Thema gemacht wird. Weil wenn du zu Gott betest, dann betest du doch für dich. Da muss ich das doch nicht draußen rumposaunen, wo ich hingehöre oder nicht. Das weiß ich und das weiß der liebe Herrgott. Und wie du ihn nennen willst oder wie du das ausübst, das ist, finde ich, jedem das Seine.
Das
und
stimmt.
Danach lebe ich und ich hoffe, dass ich auch dementsprechend meine Kinder großziehen darf mit meinem Mann zusammen. Da teilen wir uns die Einstellung ziemlich nahe.
Dein Mo ist ja Katholik wahrscheinlich,
aus Urbayer. Genau, ganz normal katholisches Familien.
Sind deine Kinder getauft? Du hast mir da mal was gesagt, dass wir getauft sind, glaube ich nicht, oder?
Genau, sind nicht getauft. Das war die Entscheidung von meinem Mann, das habe ich ihm überlassen. Weil
das ist schön.
Ja, und er hat gesagt, na, ist jetzt nicht in seinem Sinne, möchte er jetzt irgendwie nicht. Er hat gesagt, gut, Und dementsprechend werden die Kinder wohl so auferzogen, wie ich auch. Ich werde denen alle Religion beibringen. Ich schaue, dass sie gute Menschen werden, dass sie Recht und Unrecht unterscheiden können und den Rest.
Es war aber bei mir ähnlich. Ich finde das auch ganz wichtig, dass du alles ein bisschen mitkriegst. Also ich bin auch nicht getauft, ich komme aus Niederbayern. Oh, das war damals ein großes Thema.
Okay.
aber ja, so versuche ich das auch meine Kinder weiterzugeben. Das finde ich. Was sagst du? Du trägst kein Kopftuch. Sehe ich gerade. Fällt mir auf.
Heute nicht.
War das ein Thema mal bei euch?
Nein. Nicht. Also nicht mal in meiner Familie in der Türkei.
Okay.
Und unabhängig davon würde das auch, glaube ich, nie thematisiert werden, weil wenn ich das tragen wollen würde, dann wüsste meine Familie, dass ich das wirklich aus irgendwelchen ganz persönlichen Gründen und tatsächlich sehr religiösen Gründen machen würde vielleicht. Aber dann würde ich auch alles andere demnach richten. Also ich finde das sonst ein bisschen scheinheilig, gell?
Ja, natürlich.
Oder.
Mit dem Kopftuch ein Glas Wein zum Beispiel.
Zum Beispiel. Oder Vollgas geschminkt. Ich meine, dann lenkst du von deiner Weiblichkeit auch nicht ab.
Ja, das stimmt.
Ja.
Oh, ja, macht man sich nie Gedanken drüber. Genau. Gell? Mir ist auch aufgefallen bei den Fragen, die ich gestellt habe, dass es immer heißt, dass Jungs nicht so streng erzogen werden wie Mädchen. Du hast zwei Brüder gehabt. Mhm. Hast du das auch so empfunden?
Tatsächlich eher sogar umgekehrt. Vielleicht, weil ich auch zweites Kind war, ich weiß es nicht. Und Mädchen. Also ich hatte gefühlt mehr Vorzüge, weil ich so quasi die Prinzessin war. Meine Brüder haben genauso mitkochen und putzen müssen. Mein Jüngerer war immer für den Müll zuständig zum Beispiel. Und ich hatte immer eher so, du bist das Mädchen, musst dich durchsetzen und du bist die Starke. Und also ich habe gar nicht irgendwie das gespürt, dass da irgendwie ein Unterschied gewesen wäre. Ich war eher tatsächlich bei meinem Papa immer im Keller und habe mit ihm rumgewerkelt. Mache ich heute schön. Noch gerne, ja, handwerken.
Schön.
Genau.
Gibt es irgendwas, was an deiner Erziehung typisch türkisch für dich war?
Vielleicht von meiner Warte aus das Emotionale, dass wir Streitigkeiten sehr laut und direkt ausgesprochen haben, dass es bei uns nichts unter den Tisch gekehrt wurde und dann wurde auch geschrien, gelacht, gestritten und nach 2 Minuten war irgendwie wieder alles gut.
Also das ja, so muss ja sein.
Vielleicht das südländische Temperament. Also okay. Das war bei uns gang und gäbe. Ein bisschen auch ziemlich lässig, auch im Sinne von nicht so geregelt alles.
Mhm. Ja. Nicht so deutsch.
Ja, genau. Nicht so geregelt deutsch, genau.
Ja, du bist aufgewachsen in München. Und
In Erding. München geboren.
In Erding.
Und mit 4 Jahren sind wir nach Erding gezogen, weil meine Eltern gern uns im kleinen städtischen Grünen aufwachsen lassen wollten.
Oh, das ist doch schön.
Ja, total, bin ich sehr dankbar.
Du hast aber in München einen Mann kennengelernt.
Ja.
Einen bayerischen, oberbayerischen Mann.
Ja.
Erzähl mir die Kennenlerngeschichte. Ich finde das so toll.
Ja, die ist auch süß. Romantisch. Also mein Mann und ich haben uns in einem Abschleppklubben kennengelernt und dementsprechend hatte ich auch gar keinen Bock, ihn zu daten, weil, hin und mit. Wir waren beide Fahrer an dem Tag, ich von meinen Mädels, er von seinen Jungs. Dann standen wir an der Bar, ich wollte einen Cappuccino trinken, er einen Espresso. Ja, den hat er mir dann ausgegeben und dann haben wir uns ein paar Stunden unterhalten und nachdem er meine Nummer wollte, habe ich gesagt, nein, ist nicht.
Schlechtig.
Genau, bist zwar saugeil und hübsch und... Aber nee, echt nicht. Und ich war auch in der Phase, wo ich gesagt habe, nee, den nächsten Mann, den ich date, beziehungsweise mit dem ich zusammen bin, den möchte ich heiraten. Also es soll einfach was Festes werden.
Wie alt warst du da?
30. Gerade 30 geworden. Und da dachte ich, nö, muss gescheit sein. Er war darüber ein bisschen erstaunt und hat aber dann sehr schnell recherchiert, Hürrem und Erding, dann ist natürlich mein Geschäft rausgesprungen.
Ja.
Dementsprechend hatten wir dann schon E-Mail-Verkehr und haben uns dann auch täglich geschrieben. Er hat immer wieder gefragt, ob wir telefonieren könnten. Das wollte ich aber nicht, weil ich dachte, mein Gott, das ist halt nur sein Ehrgeiz. Und für eine lässt ihn abblocken und jetzt...
Ja.
Ja. Aber irgendwann kam ein Päckchen in meine Arbeit mit einem 2-seitig handgeschriebenen Brief.
Oh mein Gott!
Ja. Schokolade drin und der Bitte um ein ganz kurzes... Kaffee-Date, sodass er mich einfach mal sehen darf. Ja.
Moi. Da geben sie sich nur so Mühe. Wahnsinn.
Jetzt bin ich froh, wenn er an meinen Geburtstag denkt.
Ja, ja. Ich kenne das.
Ja, hast du gehört, Schatz? Ja, und dann, hat es halt seinen Lauf genommen. Wir waren dann lange als Freunde unterwegs, weil ich dem Braten irgendwie nicht getraut habe. Dann hat er mir aber sogar noch einen Brief auf Türkisch geschrieben.
Oh mein Gott!
Ja, Google übersetzt und dann dachte ich so, wow. Ja, und irgendwann ist dann der erste Kuss gefallen. Und dann waren wir zusammen Händchen halten, das erste Mal.
Oh, wie schön. Ja.
Und dann ging alles schnell, ruckzuck.
Wie schnell habt ihr geheiratet?
Wir sind nach 3 Monaten zusammengezogen, ein Jahr später waren wir verlobt und dann ja, im 2. Jahr geheiratet.
Ach, schön. Ja. Wir haben die Eltern das aufgenommen? Jetzt gut, wenn deine Eltern nicht so ganz konservativ waren, wird das jetzt...
Also es war insofern kein Problem von Herkunft, aber mein Vater insbesondere ist da schon sehr kritisch und skeptisch. Der hat ihn schon in die Mangel genommen. Also das
war das, weil er Bayer war oder war das generell, weil es ein Mann war?
Ein Mann, der jetzt meine Tochter datet und jetzt geht's ab. Und mein Vater neigt dazu, ähnlich zu sein wie in diesem Film Schwiegervater mit Robert De Niro, wo er noch den Laptop aufklappt und den Typen untersucht. So ist mein Vater und es ist leider kein Scherz, aber er hat das ähnlich mit meinem Mann gemacht.
Ach, schön.
Ja, er hat den Laptop aufgeklappt, hat sich erstmal alles diktieren lassen von seinem Leben, wie so ein Lebenslauf.
Geil.
Hat ihn wirklich zerrissen mit allen Fragen und ich saß so daneben und dachte erst, mein Vater macht Scherze, aber der hat das echt durchgezogen und der Matthias hat alles beantwortet. Und dann dachte ich so, Respekt, nicht mit der Nieme Magel gezogen.
Ja, wenn er sich so viel Mühe gemacht hat, dann am Anfang, dann schafft er das einfach wahrscheinlich.
Und dadurch hat er den Segen bekommen. Und als er mich heiraten wollte, hat er heimlich sogar meinem Vater einen Brief geschrieben und die Hand gebeten, weil mein Vater ein bisschen weiter
mit weg wohnt. Mit den Briefe hat er es recht.
Ja, ja, der weiß schon, wie es geht, altmodisch. Und als mein Vater dann zugestimmt hat, hat er mich dann erst gefragt. Also meine Mutter dann noch gefragt. Oh, und ja, genau. Oh, unglaublich, gell. Also.
Sogar einen Antrag gekriegt. Wahnsinn, ja, das hat es bei mir alles nicht gegeben. Aber naja, es freut mich für dich.
Danke.
Wie war es mit seinen Eltern?
Ziemlich entspannt.
Dass er mit einer Türkin kommt.
Ja, krass entspannt. Also ich war echt baff. Ich bin rein und seine Mama gleich, servus, ich bin Erna. Und ich war ganz über, oh ja, sie, hallo. Nee, total entspannt mit seinem Vater. Bin ich erstmal ins Kloster. In Schledorf leben die am Kochelsee, haben uns das Kloster angeschaut, ich war an Ostern da, also total entspannt. Also ich war wirklich so positiv überrascht, dachte mir, Mike, Mauri Wiesen,
passt. Ja. Wie war die Hochzeit? War es eine türkische Riesenhochzeit mit 8 Millionen Menschen?
Fast, ja. Nee, nein, wir haben wirklich sehr klein geheiratet, im engsten Rahmen, mit Familie und Freunden, wollten es ein bisschen klein und schick haben. Schließlich waren wir schon 30 und alle waren froh, dass wir so ungefähr unter die Haube sind. Das heißt, denen war es wurscht, wie wir heiraten. Hauptsache
heiraten. Hochzeit.
Genau. Ja, nee, war nicht weder bayerisch noch türkisch.
Und das ist aber weißes Kleid.
Ja, Prinzessin. Ja.
Hallo.
Hallo.
Hallo. Und dann habt ihr 2 Jungs bekommen.
Ja. Ja.
Wie ziehst du deine Kinder groß? Ist das Zweisprache? Wie habt ihr zu Hause überhaupt gesprochen bei dir, als du aufgewachsen bist?
Also bis ich 4 war, habe ich ausschließlich Türkisch gesprochen mit meiner Familie. Mhm. Dann irgendwann kam Deutsch hinzu. Und jetzt mit meinen Jungs spreche ich weitgehend nur Türkisch. Mhm. Und Matthias natürlich Deutsch, genau. Und das Umfeld ist auch Deutsch. Und jetzt, also beim Großen merke ich es, versteht alles auf Türkisch, artikuliert sich zwar selten auf Türkisch, aber sitzt.
Er könnte es, wenn er wollte.
Könnte,
das ist so gut, wenn es nur so klar sind. Das,
genau, das, also, die nehmen es ja auf wie ein Schwamm.
Bei uns ist, ich wollte das auch so gern, bloß das Problem ist, bei uns ist keiner Muttersprachler. Wir sprechen halt beide. Und von dem her will ich es Ihnen auch nicht falsch beibringen.
Ich glaube, es funktioniert ja bei mir schon schwierig, weil mein Türkisch nicht 100% ausgeprägt ist. Und da habe ich manchmal Schwierigkeiten, dass ich selber Wörter nachschauen muss, gerade Fachbegriffe oder sowas. Und dann neige ich dann auch dazu, ihm das einfach kurz auf Deutsch zu sagen.
Ja, das ist ja.
Aber es sitzt so weit, dass er eines Tages im Urlaub seinen Döner bestellen kann.
Der kein Döner ist.
Genau.
Mein Mo hat bei der Einschulung von dem Großen hat er angegeben, dass der zweisprachig aufwächst, weil ich ja aus Niederbayern bin. Weil
Nein,
ihr so starken Dialekt spricht.
Ist nicht dein Ernst.
Ja, super.
Das ist ja Mobbing in der Familie.
Ja, voll, gell.
Krass.
Ja, weil das ist ja bei uns intern immer Diskussion, weil er Oberbayern ist, ich bin Niederbayern. Mhm. Und das, was er bayerisch nennt, das ist kein bayerisch. Also für mich ist das... Nein.
Hochdeutsch.
Ja, und verstehe. Dem Kleiner versuche ich es jetzt einzuprügeln, einzuimpfen, dass zumindest so bayerische Wörter
verstehe.
Sitzen.
Bilingual quasi.
Bilingual, ja, da kommt die Studierende wieder raus. klassisches Mutterbild. Du hast zu mir gesagt, du möchtest gern über diese klassischen Mutterbilder sprechen, die es gibt. Ich habe wieder auch im auf Instagram eine Umfrage gemacht, was zum klassischen Mutterbild dazugehört.
Okay,
und ich habe es total lustig gefunden. Ich kenne ja viele von meinen Followern. Und es gab wirklich 2 Gruppen. Die Gruppe, die selber Kinder hat angegeben, Zum klassischen Mutterbild gehören zerzauste Haare, Dutt, Stress, Schlafmangel, Augenringe, kurze unlackierte Fingernägel. Mama kümmert sich um alles, ist nur Mama, keine Bedürfnisse. Und die Follower, die keine Kinder haben, haben angegeben Fürsorglichkeit, Liebe, eine herzliche Umarmung, immer da, Selbstlosigkeit. Wow. Und ich habe das so lustig gefunden, weil du die so richtig separieren hast, Kinder.
Krass. Okay.
Und was gehört denn für die zum klassischen Mutterbild? Unterscheidet sich das vom türkischen klassischen Mutterbild vielleicht?
Also ja, zum Teil würde ich das tatsächlich sagen. Und zwar das türkische Mutterbild ist unfassbar viel mit Liebe und Schmusen und Kuscheln und Kosewörtern. Und bei den Deutschen habe ich oft gemerkt, es ist ein bisschen reservierter. Gerade jetzt sagen wir mal in meinem Alter. Ich würde meine Eltern nie mit per Handschlag begrüßen. Da ist immer eine Umarmung und Bussi links, Bussi rechts und ja. Nähe suchen.
Ja.
Und ich sehe aber bei deutschen Familien oft, wo sich die Kinder mit den Eltern... Servus, wird Hand geschüttelt und das war's. Und irgendwie mal so, hä?
Eichlos.
Genau, das ist doch ja. deine Mutter und dein Vater. Also das, würde ich sagen, ist in meinen Augen ein Unterschied zwischen Deutsch und Türkisch.
Ist das bei deinen Brüdern auch so? Sind die auch so?
Ja, voll. Die werden meine Mama sehen, wird erstmal gekuschelt, umarmt und das ist einfach eine Nähe, die dazugehört. Also aber auch meinen Brüdern und mir gegenüber. Also ich könnte meinen Bruder nie irgendwie so nur, gut, ich kann ihn schon schlagen, so bam. Aber also, da gehört viel, viel Wärme und Herzlichkeit zu tun. Und was auch ein großer Unterschied familiär ist, türkische Familien sind in meinen Augen nicht so pingelig. Also da stört es nicht, ob der Tisch aufgeräumt ist oder nicht. Wenn du zu denen kommst, sitzt du und kannst dich einfach im Schneidersitz auch hinsetzen, ohne dass jemand gucken würde. Also man fühlt sich immer gleich wie zu Hause.
Diese Gastfreundlichkeit.
Absolut.
Gell?
Und das habe ich oft als kleines Mädchen und auch als erwachsene Frau in Familien gemerkt, dass das bei deutschen Familien häufiger nicht so der Fall ist. War zum Beispiel bei meiner Schwiegerfamilie anders. Ich bin heim und ich habe also zu denen und konnte direkt in der Stube auf der S-Bahn mit Schneidersitz sitzen. Also
das war aber für dich auch kein Thema, dass du Türkin bist.
Für die nein. Also nicht, dass ich wüsste. Also,
ja, vielleicht nee. Kommt es ja noch raus.
Genau, nee, nicht, dass ich wüsste.
Vielleicht, aber diese klassischen Mütterbilder sind ja immer schwierig. Weil das, was du jetzt gesagt hast mit Schmusen und so, ich bin auch voll der körperliche Nähe und Kuscheln und ich muss auch mit meiner Mama halt nur auf der Couch, die kriegt dann meinen Fuß und das ist dann schön, also das kehrt das wirklich zum klassischen Mutterbild oder ist das generell in der Türkei eher so, dass man auf Körperkontakt steht?
Genau, mir ist es so aufgefallen, dass das deutsch-türkisch ist, vielleicht jetzt nicht mit dem klassischen Rollenbild zu tun, aber auch türkische Männer zeigen ja mehr Nähe zueinander wie deutsche Männer.
Das sind diese Bussis, gell?
Genau.
Das finden deutsche Männer, schau mal, was ist denn die da?
Genau,
aber das ist normal, gell?
Andersrum. Genau, und bei den Türken, die zwar eigentlich viel mehr homophob sind, muss man ja auch dazu sagen, gell? Also was ja auch wieder furchtbar ist, zeigen aber untereinander als Männer immer Umarmung. Du siehst Männer auf der Straße umarmt rumlaufen und sich ein Bussi geben, weil sie sich einfach gern haben und Kumpels und Freunde sind. Und auch Geschwister untereinander. Aber das machen ja deutsche Brüder oder deutsche Freunde nicht wirklich.
Das stimmt, ja.
Und wobei deutsche Männer ja toleranter sind. Also es ist eigentlich ein bisschen paradox in sich.
Ja, stimmt. Ja, krass. Ja, stimmt eigentlich.
Ja.
Und weil du homophob auch gesprochen hast, schwule Männer gibt es eigentlich gar nicht in der Türkei,
doch,
oder?
Doch, mittlerweile sehr. Und die werden auch gehypt, weil im türkischen Fernsehen, ich schaue es tatsächlich nicht wirklich, aber wenn ich mal irgendwo reingeschalten habe im Urlaub oder so, dann siehst du gerade bei den Moderatoren, bei den Schauspielern offensichtlich, dass sie homosexuell sind oder auch sind ganz geschminkt und wie Travestie hergerichtet. Also das ist schon irgendwo modern. Aber natürlich der klassische türkische Macho wird jetzt alles abstreiten.
Ja,
also, auch wenn er das sogar vielleicht lustig oder cool findet.
Aber das dann wahrscheinlich der klassische niederbayerische Mann auch.
Glaub ich, ja, genau,
wahrscheinlich.
Genau,
das ist,
ja.
Ich habe mir nur zwei Stichwörter aufgeschrieben, über die wir sprechen wollten. Geplanter Kaiserschnitt.
Ja, genau, beim zweiten, tatsächlich.
Du hast einen geplanten Kaiser. Ja. Oh mein Gott.
Ja,
und die Bindung zu deinem Kind?
Ja, baue ich immer auf. Versuche ich.
Ist jetzt weg.
Genau. Ja, der zweite war geplant, weil die erste Geburt nicht so einfach und cool war.
War es eine normale Geburt, die erste?
Nein, es war ein Notkaiserschnitt,
ja.
War eher ein Albtraum und ich habe mich dann entschieden, beim zweiten Mal, kein Risiko mehr einzugehen oder weitgehend. Ich bin sowieso selber ein sehr geplanter Mensch und durchgetaktet und das war für mich die einzige Option, etwas ruhiger in die Geburt zu gehen, weil ich da einfach vom ersten Mal ein Trauma hatte.
Ja, das glaube ich.
Ja, es war einfach nicht schön und das wollte ich mir nicht mehr antun. Und ich habe ganz klar gesehen, das zum Klischee mal wieder, wo mir gesagt wird, Kaiserschnitt, ja, du kannst du keine Bindung mit deinem Kind, aber totaler Schwachsinn. Also meine Kinder kleben an mir und unabhängig davon, also ich glaube, wie du als Mutter bist und mit deinem Kind umgehst, so wird dich dein Kind lieben und bei dir bleiben oder eben nicht.
Ja, aber die geplante wird ja immer nur schwer vorverurteilt.
Und wurde. Also ich habe mir viel anhören müssen.
Glaube ich.
Ja. Ob ich es nicht doch versuchen will. Und ich meine, das mag sein, dass
Compound
ich...
Compound schon 100 Jahre lang gemacht. Warum machst das denn du jetzt nicht?
Und aus einem Kaiserschnitt kann man wieder normal gebären. Ja, freilich kann man alles. Herzlichen Glückwunsch, dass es bei euch so gut lief. Freue mich für euch. Ich für mich habe mich dagegen entschieden und bin darüber sehr dankbar gerade. Weil es für mich einfach angenehmer war. Also ich empfehle niemanden Kaiserschnitt, das ist nichts Schönes. Aber das muss man für sich entscheiden.
Also ich hab auch einen Notkaiserschnitt gehabt und jetzt so im Nachhinein, wenn ich jetzt nochmal ein Kind kriegen wollen würde, also wenn das geplant ist, ich habe eine Freundin von mir, die hat auch einen geplanten Kaiserschnitt gehabt, die sagt halt, du stehst in der Früh auf, dann packst du ein Täschchen, dann weißt du, ja, und jetzt kriege ich dann mein Kind, du hast diese ganze nicht. Und da mir die Ärzte sowieso empfohlen haben, wenn ich nochmal eins kriegen darf, dass ich einen Kaiserschnitt machen sollte, weil der wahrscheinlich wieder feststeckt, finde ich einen geplanten Kaiserschnitt eigentlich eine schöne Option.
Absolut, weil du musst dir vorstellen, wir haben jetzt diese Möglichkeit, dass es medizinisch machbar ist. Die Krankenhäuser bieten es sogar sehr, sehr gerne an. Für die ist das ja auch
lohnend. Wo bist du entbunden? In München oder in Erding?
Erste Kind in Erding, zweite Kind in Landshut.
Ah, in Landshut?
Und Niederbayer.
Ach, scheiße.
Ja, einer ist Oberbayer, der andere ist Niederbayer.
Toll, das hätte man vielleicht vor 3 Jahren vielleicht auch nochmal durch den Kopf. Scheiße.
Ja, genau. Nee, also ich war mit beiden Krankenhäusern sehr zufrieden, das muss ich auch dazu sagen. Es gibt ja auch immer Geschichten von allen, aber am Ende des Tages, wenn sie dir helfen, wenn dein Kind gut auf die Welt kommt und alles passt, dann ist der Rest das egal.
Richtig. Ja. Richtig. In Oberbayern und in Niederbayern.
Geil, oder? Die ganze Familie jetzt... Ausländer.
Komplett zusammengewürfelt. Ja. Aber ist ja cool.
Ja.
Ah, oh, das stinkt mir jetzt richtig. Ohne Schmarrn.
Echt?
Ich hätte mein Kind als Niederbayern.
Ja, freilich.
Ah, so eine Scheiße.
Ja,
hilft dir nichts. Jetzt ist schon vorbei. Verdammt. Familienbett habe ich mir noch auf.
Ihr habt
ein Familienbett?
Wir haben tatsächlich eins, ja. Ja, unser Älterer hat nicht wirklich gut geschlafen.
Aber welche Kinder machen das?
Oh ja, da kenne ich ganz viele Geschichten, wo mein Kind schläft schon seit 2
Monaten. Ja, alle Kinder schlafen durch. Alle.
Ja, unser Kind nicht. Und es war irgendwie immer bei uns. Also wir hatten überhaupt keine Chance, den irgendwie auszuquartieren. Beziehungsweise das erste Jahr wollten wir auch nicht, abgesehen davon. Das war auch eine Entscheidung, die kontrovers wieder ist. Und dann war ich schwanger mit Kind Nummer 2. Und da hat mein Mann gesagt, du, also wenn der nur ansatzweise so ist wie der Ende, dann haben wir echt überhaupt kein Bett mehr. Und dann wollten wir so eine dritte Matratze eben quasi daneben bauen. Und dann hat mein Mann gesagt, nee, komm, also wir bauen jetzt einfach 2 Doppelbetten. Und jetzt haben wir 3,80 Meter Bett. Richtig, also Riesenlandschaft. Ich muss allerdings...
Was habt ihr da für Spannbetttuch, bitte?
2 halt mal 1,80 jeweils. Genau.
Passt das dann immer zusammen?
Natürlich nicht.
Ach so, okay. Jetzt haben wir mal gesagt, boah.
So viel türkisch muss sein. Familienbett klingt ganz cool. Wir haben uns das auch ganz toll ausgemalt. Jedes Kind hat dann seine Matratze. Wir als Eltern haben unsere Matratze.
Immer nur kein Platz wahrscheinlich.
Nullinge. Ich schlafe irgendwie auf 10 cm, weil irgendein Kind auf mir klebt und mich immer weiter rausdrückt.
Ich finde das voll interessant, weil bei uns ist das nicht so. Also die 2, ja. Du, was meinst du, wie oft, dass ich in der Nacht aufstehe? Und teilweise schlafe ich dann im Babybett, wenn er, Mama, ich muss. Und denke mir, vielleicht, wenn er wieder einschläft, kann ich dann wieder rausgehen. Und dann bist du aber zusammengekrümmt, Rücken.
Genau, geil, kommst eh nicht mehr raus.
Brutal, ist brutal. Und ich weiß nicht, ob das funktionieren darf bei uns. Geht's ihr dann schon so ins Bett? Also bringst du die Kinder gleich ins große Bett?
Also tatsächlich, nee. Der Große schläft mittlerweile in seinem Zimmer ein, kommt aber gern wahlweise nachts rüber.
Ja, das ist...
Und den Kleinen lassen wir aber bei uns einschlafen und meistens tatsächlich zu 99% gehen wir auch mit ins Bett. Deshalb ist so ab 20 Uhr bei mir
einfach das ist geil.
Ja. Aber ich muss auch öfters die Nacht raus, das heißt, ich brauche das auch um 20 Uhr, weil spätestens um Mitternacht bin ich das erste Mal wach. Dann um 2, dann um 3, dann um 4. Also ich habe seit 4 Jahren nicht durchgeschlafen. Außer einmal, als ich ins Krankenhaus musste.
Da, da war es schön im Krankenhaus, da konnte ich schlafen.
Doch, du wirst es nicht glauben. Nach einem Tag haben die Ärzte gesagt, ja, ist eigentlich okay, wir finden irgendwie nichts, sie fühlen sich. Dann habe ich meinen Mann angerufen und gesagt, du pass auf, ich würde gerne echt einen Tag noch im Krankenhaus machen. Ich will einfach schlafen. Das war, ich weiß noch, es war ein Donnerstag. Außerdem läuft der Germany's Next Topmodel, das ziehe ich mir jetzt einfach mal rein.
Und ja,
ich
will, ist geil.
Ja, und dann habe ich das gemacht. Dann war ich 2 Nächte im Krankenhaus, um zu schlafen. Das muss man immer geben.
Verstehe.
Ja,
schön.
Ich schon ganz verdrängt, das fällt mir jetzt wieder ein.
Geil,
Wahnsinn, ja.
Vom Schlafen, Familienbett. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Schön, trink mal was.
Mach mal, genau, Prost.
Stillst du noch?
Nein, ich habe beim zweiten nicht gestillt.
Beim ersten schon?
Beim ersten versucht, hochkant gescheitert.
Ach, schön.
Und dann habe ich mir gedacht,
dann hast du es nicht richtig probiert.
Genau.
Schön.
Ja, auch das möchte ich mir beim zweiten Mal auch noch zusätzlich anhören. Da kann alles anders sein, da ist alles super. Und ich dachte mir, nee, Freunde, also ich stille einfach nicht. Ich möchte das nicht. Und es ist schön, dass ihr mich bevormunden möchtet und dass ihr mir Ratschläge geben wollt. Und es ist wieder mal schön, dass bei euch geklappt hat. Ich möchte diesmal meine Brustwarzen für mich.
Kann ich voll nachvollziehen. Ich habe auch nicht lang gestillt. Und ich habe nach 6 Wochen, glaube ich, abgestillt. Mhm. Und das war mir hat das nicht so, ich war da auch nicht so glücklich damit. Es war aber, ich habe auch überall, ja, aber stillen ist so wichtig. Ja. Und bei mir in der Klinik, wie ich es gekriegt habe, das Kind, da war so ein riesiges Plakat mit, was Muttermilch alles enthält.
Oh mein Gott, ja.
Und dann bin ich da immer so, und ich war so überfordert mit dieser ganzen Stillnummer. Und dann bin ich heimgekommen und mir hat es einfach... Ich habe mich nicht wohl gefühlt. Mhm. Und ich habe mir aber wirklich nicht getraut zu sagen, ich möchte nicht mehr stillen. Und dann habe ich mit einer ganz alten Freundin geschrieben. Und die hat das zweite gerade gekriegt und hat gesagt, nein, du, das hat beim ersten nicht so gut gehauen, mir passt das nicht. Der kriegt von Anfang an Flaschen. Und das war der Grund, warum ich dann gesagt habe, ich stille jetzt ab. Mhm. Weil ich mich alleine, hätte ich wahrscheinlich noch ewig weiter gestillt und war zu Tode unglücklich gewesen. Aber nur wegen dieser Freundin habe ich mir gedacht, ja, stimmt eigentlich. Ja. Wieso lässt du den so anscheißen von jedem? Das ist wirklich, als Mama ist das, das manchmal ist, nicht so einfach.
Das ist eine harte Nummer. Also beim ersten Kind, weil es ein bisschen früher auf die Welt kam, war ja überhaupt keine Option, die sie mir gelassen haben. Also stillen, das A und O, das Kind so ungefähr überlebt ja sonst nicht. Ja. Was natürlich totaler Schwachsinn war. Und dann habe ich mich dahin gequält und ich nach 3,5, 4 Monaten hatte ich eine Seitenstrangangina und musste Penicillin nehmen. Und ich muss sagen, das war meine Rettung, weil dann wurde die Milch grün. Da habe ich beschlossen, nee, mein Kind kriegt keine grüne Milch. Und Flasche haben wir eh ein bisschen hinzubekommen und dann habe ich direkt abstellen dürfen. Also ich war dankbar, dass ich krank wurde. Also das war wirklich, es war einfach nicht schön. Und beim zweiten habe ich mich entschieden, eben nicht zu stillen. Im Krankenhaus haben sie dann natürlich gesagt, ja, stillen und probieren Sie es und überhaupt. Und dann muss ich sagen, mein Mann kam ins Zimmer und dann ging es um diese Debatte, abstillen oder nicht. Und dann hat er mich angeschaut und hat gesagt, pass auf, du hast jetzt 9 Monate beschlossen, dass du nicht stillen willst. Und jetzt lässt du dich nicht einnullen, weil nach einer Woche heulst du, wenn du stillst. Und er hat gesagt, du nimmst jetzt die Tablette und Punkt. Und dann dachte ich, wow, mein Mann ist sonst nicht so. Ja. Und ich so, okay.
Ja, und Schatz.
Ja, auf die Tablette genommen, die übrigens nicht gewirkt hat, gell?
Milcheinschuss, das möchte ich jetzt einmal dazu sagen, wir haben es alle vorgewarnt, ja Wochenfluss, Alarm, Alarm, Alarm. Mich hat niemand darauf vorbereitet, wie das ist bei einem Milcheinschuss. Ich habe es nicht gewusst. Mhm. Ich bin in der Dusche gestanden und habe Milch geschossen. Ich habe in der dritten Nacht das Kind... Das habe ich 5-mal umgezogen, weil der hat das mit dem Trinken noch nicht kapiert. Okay. Und das ist halt rausgekommen und der war jedes Mal patschnass. Ich bin weinend im Stillzimmer gesessen im Krankenhaus.
Kann mir irgendjemand helfen? Ich weiß nicht, was los ist.
Mein Mann war sowieso Busen. Nein, das ist jetzt der Busen von dem Kind, den klang ich nicht mehr an. Das war...
Aber also, den konnte man da auch nicht anklagen. Das war ja wie so eine explodierte Melone.
Wie Beton. Das war am Anfang wie Beton.
Unglaublich. Da machst du dir Quarkwickel. Heiße, kalte Wickel. Und ich dachte nur, hey, Dolly Buster ist ein Scheiß.
Das ist Wahnsinn.
In dem Moment dachte ich auch, welche Frau lässt sich freiwillig übermäßige Brüste machen? Weil das tut ja weh bis zum Gehen. Ja. Da explodierst du ja innerlich, gell? Und eben Abstelltablette, ja, Milcheinschuss, bam, war er drin. Ich dachte, ich hasse euch alle.
Was macht man dann?
Ja, was macht man dann? Dann macht man diese ganzen Wickel, kriegt irgendwelche Globulis, weil man hat ja schon diesen Hämmer an Hormon genommen.
Geil.
Hat aber nichts geholfen. Zweiten Hämmer an Hormon bekommen.
Scheiße.
Ja,
und dann ist mir ein Bart gewachsen.
Ich arbeite immer noch an meinem Schnauzer. Aber ich bin ja an der Quelle mit Lasern und so.
Ah, das ist geil. Machst du das auch?
Ja, das machen wir.
Jetzt muss ich schnell.
Alle fahren. Hexenhaare machen wir weg.
Und diese Wimpern, du hast so tolle Wimpern.
Die sind aber Natur. Aber
das sind abgekümmt.
Die sind Natur, aber haben ein Lifting. Also, da biegt man und hat 3 Monate Ruhe.
Da müssen wir nachher definitiv nochmal sprechen, weil das ist ja, das heute ja auch noch im Duschen und so.
Das oder? Hält die 3 Monate durch.
Dann schaust du immer geschminkt aus.
Hammer, oder?
Bist du? Aber du hast jetzt schon Augen.
Wimperntusche habe ich drauf, weil ich jetzt seit 1 Monat nicht eingefärbt habe, aber hätte ich sie eingefärbt, hätte ich gar nichts machen müssen.
Boah.
Okay, gell.
Boah, das ist voll geil.
Ja.
Machst du Haare mit Gläsern auch? Was machst denn du alles? Oh mein
alles,
Gott!
Alles.
Jetzt müssen wir noch ein bisschen Weibertratsch machen, das ist wichtig.
Also fangen wir doch oben an. Wir machen natürlich die ganzen Lashes-Sachen, die Wimpern-Sachen. Mhm. Dann machen wir Hautreinigungen, Faltenreduzierungen, Haarentfernung mit der IPL-Technik, Waxing mit türkischem Wachs. Tut nicht so weh, wie es für sich anhört.
Was unterscheidet türkische Wachs vom...
Das ist gescheiter, das nimmt die Wurzel mit raus.
Ach so,
auch okay. Borstiges Haar wird
so,
wirklich...
So, wie Epilierer.
Na, Epilierer bricht Wurzeln. Auch wenn du nach der Dusche oder im Bad das machst, das bricht zu sehr. Wachs öffnet besser die Pore und hebt die Wurzel raus. Und du kannst langfristig, hast du dadurch weniger Haare und es ist tatsächlich etwas schmerzfreier. Viele sagen, ja, das Sugarn sei besser oder kennt es halt nicht. Sugarn ist eine kalte Methode, die tut mehr weh und bricht auch leider ein bisschen die Wurzeln. Dieses türkische Wachs ist die einzige Option der Haarentfernung, was langfristig effektiv ist.
Und das da wären es dann auch weniger, oder?
Absolut, genau.
Ich war einmal beim Wachsen, das ist schon ewig her, da bin ich frisch nach München gekommen und habe mir gedacht, ja, jetzt wohne ich in der Stadt, jetzt was ganz Cooles. Ja. Und dann bin ich in so ein Wachsstudio gegangen und habe natürlich gleich das volle Programm gemacht.
Ach, schön.
Also richtig, mit Bikini-Dings. Und dann hat mir das Wasser polnische, wie sagt man da, der Wachserin, da gibt es irgendeinen Fachbegriff. Ja, auf jeden Fall, dieser Laden hat so einen Fachbegriff gehabt. Und dann schaut mir die, so, gut, fertig. Und jetzt, Puffalte auf.
Genau.
Und ich mit so, ja, ich habe da kein Haar, oh mein Gott. Und ich habe es aber dann machen lassen und es war Wahnsinn. Also da habe ich echt, glaube ich, so ein bisschen Schock.
Also es heißt ja immer beim Wechseln auch bei uns in der Kabine mit oder ohne Puffalte, gell? Dann sind immer alle erst so...
Ich habe in der Puffalte aber gar genau. Keine Haare.
Doch,
ja?
Hast du.
Hat jeder, ja.
Die Evolution hat uns Frauen noch nicht ausgenommen und es ist so und man braucht auch gar nicht da immer so peinlich berührt sein. Haare gehören zu Frauen. Und ich bin auch übrigens, sage ich auch den ganzen Kundinnen, ein gescheiter Mo, ja, der springt nicht aus dem Bett, wenn du 3 Haare auf den Beinen hast. Und der aus dem Bett springt...
Nein, das wären sie ja von Haus aus.
Nullinger, das sind wir Frauen, die immer so ein bisschen pingelig
mit sich umgehen. Das ist wie mit Zellulite, und nein, ich bin so dick und mach's Licht aus. Ja, Scheiß, nein. Wenn die Busen sengen, ist sie rum.
Genau, wurscht. Genau, da kannst du machen, da kannst du auch einen Schnauzer haben, das ist denen wurscht.
Ja, genau so ist es. Ja gut, Ausflug in die Kosmetik.
Ja.
Ich habe eine letzte Umfrage noch gemacht.
Ui.
Und ich wollte wissen, was die Menschen auf Instagram schon immer eine türkische Mama fragen wollten.
Okay.
Und ich gebe jetzt die Fragen einfach mal an dich weiter. Was wollte ich schon immer eine türkische Mama fragen? Zweimal habe ich die Antwort bekommen. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben ein iPhone 11 gewonnen.
Bitte, was?
Ja, so Werbungsdinger, also ja, scheiße.
Geil.
Aber nur bei der Umfrage mit der Türkenfrage drauf. Also
geil.
Im Hintergrund.
Siehst du mal, wie der Algorithmus von Instagram läuft.
Krass, ne? Gell? Ja. Krass. Wie wichtig ist das Stillen in der türkischen Kultur? Wir haben das ja jetzt eigentlich schon besprochen, aber ist es in Deutschland ist es ja nur, du musst also stillen. Wie ist das in der Türkei?
Das kann ich dir nicht mal beantworten, weil ich es nicht weiß. Ich habe mich mit türkischen Müttern diesbezüglich nicht ausgetauscht. Aber ich gehe fast davon aus, dass die Mütter ähnlich strukturiert wie in Deutschland sind, weil in den Großstädten arbeiten die meisten auch, haben eigenständiges Leben und denke, werden das auch individuell entscheiden. Aber ich kann es dir wirklich nicht beantworten.
Na toll, jetzt habe ich Türkin eingeladen und kann die Frage nicht.
Immer diese Amateure.
Eine ganz interessante Frage. Wer hat zu Hause die Hosen an?
Ja, also mein Mann hat bestimmt die Hosen an, aber ich führe. Ja, ich trage gerne Kleider deshalb. Also
ist das generell, also bei der typisch türkischen Familie jetzt so, dass eigentlich, weil das Klischee besagt ja, die Frau muss sich unterdrücken lassen
so,
und ist leise und der Mann hat die Hosen an, ist das in Wirklichkeit gar nicht so?
Also ich glaube grundsätzlich auf der ganzen Welt, in einer intakten Familie, wo Partner sich lieben und respektieren, bestimmt die Frau.
Ja, oder?
Also ich glaube, das ist weltweit überall gleich, eher unabhängig, weil ich meine, wer organisiert schneller, wer ist da zackiger, wer hat den Überblick, das sind einfach Frauen.
Ja.
Evolutionär bedingt, also da kann der Mann einfach in der Form nicht mithalten. Und wenn er mithält, da frage ich mich immer, was läuft bei euch schief?
Ja, irgendwie, gell? Ja. Verstehe ich. Dann noch eine Frage an eine türkische Mami. Muss bei euch immer der Fernseher laufen?
Na, wir haben nicht mal ein Fernseher im Wohnzimmer.
Ihr habt keinen Fernseher?
Wir haben keinen Fernseher im Wohnzimmer.
Kein Paw Patrol für deine Kinder?
Ja, nicht ganz. Also wir haben...
Er war im Kinderzimmer einen Fernseher.
Über dem Bett. Also er darf tatsächlich ab und zu über iPad was schauen, aber wir haben keinen Fernseher mehr, seitdem der Ältere 2 Monate alt ist, weil wir festgestellt haben, erstens haben wir überhaupt keine Zeit mehr für Fernseher, zweitens lenkt es ab und ja.
Also ist geil, finde ich super.
Ist irgendwie nicht mehr und es fehlt uns auch nicht. Vielleicht, wenn die Kinder außer Haus sind und wir uns eh nichts mehr zu sagen haben, dann gibt es wieder ein Fernseher im Wohnzimmer.
Schön. Ja. Wir haben einen Fernseher bei uns im Schlafzimmer, im Elternschlafzimmer.
Ja, haben wir auch.
Haben wir lange nicht gehabt. Und jetzt in letzter Zeit habe ich wieder häufiger darüber nachgedacht, weil mein Mann ja ein passionierter Landwirtschaftssimulator-Spieler ist an der PlayStation.
Ich hörte es.
Ja, schön. Ja. Und ich weiß überhaupt nicht mehr, was wir früher gemacht haben, wie der Fernseher nicht mehr noch nicht da war. Also ich kann mir das... Er hat gemeint, wir haben uns die ganze Zeit geliebt, aber das glaube ich nicht.
Das würde ich wissen. Direkt verdrängt. Also wir haben auch einen Fernseher im Schlafzimmer, was natürlich paradox jetzt klingt, weil wir die Kinder auch im Schlafzimmer haben. Aber der ist so gut auch wie nie an. Also ganz früher habe ich zum Beispiel mehr gelesen und jetzt habe ich viel mein Handy in der Hand.
Ja, Handy, gell?
Ja,
Handy.
Das Handy ist schon eine Sucht geworden.
Löst am Fernseher ab?
Ja, schon.
Ja.
Also ich schaue weniger Fernseher, klingt richtig toll und super, aber dafür hänge ich halt echt am Handy fest. Und
okay. Ist dein Mann auch?
Zum Teil, also nicht in der Form wie ich. Also nicht zum Beispiel, mein Mann ist nicht sozial, also in diesen sozialen Medien, nicht wirklich vertreten. Aber er schaut halt dann die Sportberichte und sowas einige. Und ich.
Shopping? Instagram? WhatsApp?
Genau.
Zwei Fragen habe ich noch.
Ja.
Warum schreit ihr immer so ins Telefon, wenn ihr in die Türkei telefoniert?
Das ist geil, das macht meine Mutter.
Echt?
Ich könnte ausrasten. Meine Mutter, wenn mit irgendeiner Schwester telefoniert, habe ich immer das Gefühl, die schreit in die Türkei rüber. Und ich habe sie sogar vor kurzem gefragt, sag ich, Mama, was soll denn das? Ich höre dich wirklich über Betonwände hinweg. Ja, nee, die hört mich drüben. Ich sage, das kann nicht sein. Wir leben wirklich 2020. Die hört dich. Und ich glaube, das ist noch von ganz anno dazu, wo sie in die Telefonzelle mussten und die Verbindung wirklich schlecht war.
Das glaube ich.
Das ist verankert in irgendeiner Form. Und weil wenn ich mit meiner Tante telefoniere, spreche ich ganz normal. Und sie hört mich, ich höre sie. Aber meine Mama, ey, die brüllt, das ist unglaublich.
Das ist, aber um Parallelen aufzugreifen, mein Vater... richtiger Niederbayer, der kann kein Hochdeutsch. Und der meint, Hochdeutsch ist einfach lauter. Jetzt, wenn der am Telefon irgendwie, ja, hallo, servus, das ist so geil, der schreit auch immer ins Telefon. Naja, schön. Und letzte Frage, Beschneidung. Sind deine Söhne beschnitten?
Nein.
Nein. Und? So, fertig. Danke, Frage beantwortet.
Wenn es medizinisch notwendig ist, machen wir das sicherlich. Und sonst.
Aber ist eher ungewöhnlich für Türkin, oder?
Wahrscheinlich, tatsächlich. Ich habe mich sogar über diese Frage vor ein paar Monaten mit türkischen Bekannten unterhalten, die alle ihre Söhne beschneiden lassen und mich eben auch angesprochen haben. Und ich habe gesagt, du, pass auf, ich möchte irgendwie, kann ich es nicht, dass mein Kind unter dem Messer
kommt. Ja, das verstehe.
Wird mir in der Seele wehtun. Wenn der Arzt sagt, das ist medizinisch notwendig, dann machen wir das selbstverständlich. Aber irgendwie kann ich doch auch als Frau nicht entscheiden, was ein Junge kriegt.
Also ja.
Das überlasse ich ganz und gar auch wieder mal ausnahmsweise meinem Mann. Weil, nee, ist nicht meine Kompetenz.
Ja, stimmt.
Aber ich weiß, dass es bestimmt eher 90% Türken umsetzen.
Ja, da gibt es ja diese coole Feier, gell? Da haben ja die dieses Zepter und das ist ja richtig.
Prinzenanzug,
das ist Event.
Genau, diese Faschingsparty. Und selbst wenn wir beschneiden würden, wird natürlich die Party ausfallen.
Also echt? Wie nimmst du am Vorhaut und gibst du ihm nicht mehr Party? Das ja.
War ja und wenn wir eine Tochter bekommen hätten, was hätten die bekommen, wenn sie ihre Tage kriegt? Sweet Periodenday.
Oder was? Ja, vielleicht.
Ah, ja, okay.
Vielleicht.
Ja,
ich denke, dann fastest du auch nicht, oder?
Na, ich faste nicht. Ich bin froh, wenn ich manchmal Diäten halten muss. Das klang mir schon. Also ich faste nicht. Nicht aus religiösen Gründen, sagen wir es mal so.
Genau. Okay. Ja, gut. Jetzt haben wir schon fast eine Stunde gequatscht.
Ja,
gell?
Das Wahnsinn. Die Zeit
sind wir eigentlich schon wieder. Und war es so schlimm, was du gemeint hast?
Na, es war wunderschön.
Ja, das ist doch schön.
Ja.
So, Hürrem, du kriegst ja ein Gastgeschenk. Und jetzt muss ich was sagen, du bist der erste Gast, der eines meiner neuen Gastgeschenke kriegt. Ich weiß, du trinkst gern Kaffee.
Ach, ja.
Und es gibt ja immer einen Kaffeebecher. Aber Jetzt gibt's einen speziellen Kaffeebecher, einen Ratschkattel-Kaffeebecher, der in die Handtasche passt.
Du spinnst.
Und wenn du einen Kaffee reinmachst, kannst du, der ist aus Silikon und unten kann man ein- und ausfahren.
Ach komm.
Also wenn er leer ist, klappst ihn einfach zusammen und kannst ihn in die Handtasche schmeißen.
Ratschkattel-Eltern-Podcast. Ha! Kaffee-to-go-Becher. Leute, schaut euch mal das an. Ist ja
cool,
Wahnsinn.
Gell? Und ich finde das so praktisch, weil du ihn wirklich klein machen kannst. Ja, das, da musst du ein bisschen probieren.
Ja, das übe ich noch, aber das ist ja Wahnsinn. Wo kann man denn sowas produzieren?
In China kann man sowas produzieren.
Schön. Hast du Corona mit integriert oder ohne Corona?
Ach, scheiße, da habe ich gar nicht. Ja, du probier's einfach mal aus, dann gibst du Bescheid.
Alles klar.
Ja, das mit Corona habe ich gar nicht gedacht.
Vielen lieben Dank.
Ja, bitteschön, bitteschön. Es freut mich auf jeden Fall ganz, ganz schön, dass du... Freut mich ganz schön, als wir ganz nervös. Es war auf jeden Fall so schön, dass du da warst. Und vielen Dank, dass du mitgemacht hast.
Ich danke dir für die Einladung und das erste Mal Podcast. Jetzt weiß ich nämlich, was das ist.
Ha, wieder was gelernt.
Genau, vielen Dank, super.
Genau, dann sind wir fertig. Du. Danke. Fertig.